Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, im leidgeplagten Deutschland und auch im gebeutelten Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 13. Februar 2025. Mehr direkte Demokratie ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren, in der Europäischen Union. Denn die Politiker beweisen Mal ums Mal, dass sie es nicht können. Allerdings, es sind die von uns, von Ihnen gewählten Politiker. Also wenn man eine Regierung anschaut, dann ist das immer auch ein Blick in den Spiegel, manchmal nicht ein besonders schöner. Direkte Demokratie heißt Volksherrschaft. Und Volksherrschaft, Demokratie ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt vor allem in der Europäischen Union immer wieder beobachten. Diese Abgehobenheit, diesen Amoklauf gegen die Wirklichkeit. Das ist es. Und das war es in den letzten 4 Jahren. Amokläufe gegen die Wirklichkeit. Klimapolitik, Klimawahnsinn, Corona-Lockdowns und dann dieser wahnsinnigste aller wahnsinnigen Pläne einer EU, die ja nicht einmal ein funktionierendes Militär hat, einer EU, die sich in den Kopf setzt, Russland militärisch besiegen zu wollen. Die Baerbock und wie sie alle heißen, sind da auf einen regelrechten Kreuzzug eingestiegen, angefeuert, angetrieben von einer Regierung im Weißen Haus, bei der man auch nicht wusste, ob sie noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sich befindet. Meine Damen und Herren, ich weiß, das ist jetzt uncharmant ausgedrückt am frühen Morgen, aber so hat sich mir das Ganze mitgeteilt. Ich habe tatsächlich den Eindruck gehabt, werden wir davon Geistesderangierten regiert. Was ist denn da eigentlich los? Was ist das für eine unglaubliche Verlotterung, für eine Verwahrlosung, auch für eine Unseriosität? Diese Parolen, diese auch Aufgekratztheit, diese ideologische Verbiesterung, die man überall beobachten konnte. Anstatt freier Rede hatten wir diese politische Korrektheit, diesen ganzen Woke-Müll, den man da versucht hat, uns ins Hirn hineinzudrücken. Krieg ist besser als Frieden, das haben sie uns eingeredet da in der Ukraine, anstatt Friedensverhandlungen durchzuführen. Die, die für den Frieden plädiert haben, ich von Anfang an, ihr seid die Handlanger des Bösen, ihr seid die Stiefelknechte des Kreml. Unglaublich, auch die Intellektuellen, die Buchautoren, einen davon, den mute ich mir gerade zu im Moment, den Timothy Snyder, das ist jetzt der größte Scharlatan, der herumläuft, der gewinnt alle Preise, ist Professor an renommiertesten amerikanischen Universitäten, ein Scharlatan, meine Damen und Herren, ein Falschmünzer des Geistes, auch einer dieser Kriegstrompeten aus den letzten Jahren. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, endlich haben wir hier, glaube ich, zu beobachten, eine echte Zeitenwende, eine Rückkehr zum gesunden Menschenverstand, zum Common Sense. Natürlich ist Donald Trump, der amerikanische Präsident, ein krasser Typ. Und ich bin als Schweizer nicht dazu neigend, mir ausländische Staatsoberhäupter zum Vorbild zu nehmen. Die Vereinigten Staaten sind auch keine direkte Demokratie. Da hat der Präsident viel zu viel Macht. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind auch eine andere Liga als die Schweizerische Eidgenossenschaft. Aber zum Glück haben wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der zur Vernunft zurückkehrt und der eben aufhört mit diesem falschen Zeitgeist, der sagt, nein, freie Rede ist besser als politische Korrektheit. Frieden ist besser als Krieg. Wir müssen diesen Unsinn, dieses Verbrechen da, diese grässliche Schlechterei in der Ukraine, das müssen wir beenden. Wir müssen wieder zurückkommen zu vernünftigen, pragmatischen Beziehungen. Wir dürfen uns als Amerikaner nicht über den Tisch ziehen lassen. Das haben sie sowieso selten gemacht, bis eigentlich nie. Wir müssen unsere nationalen Interessen verteidigen, selbstverständlich. Aber wir müssen auch die nationalen Interessen anderer Staaten, so gut es auch immer geht, respektieren. Sonst haben sie Feuer im Dach. Ich meine, das ist doch grundlegend und vernünftig. Zurück zurück zur Marktwirtschaft, anstatt dieser seelenlosen Bürokratie, die sie da in Brüssel haben. Ich meine, ist ja schlimm, diese Mumien da in der Hauptstadt der Europäischen Union, die sind komplett aus der Zeit gefallen. Das wirkt wie ein Museum mittlerweile mit diesen Kaya Kallas, Ursula von der Leyen, wie sie sich jetzt da einbunkern, in den Schützengraben zurückziehen, und die Amerikaner kommen vital, jugendlich wirkend, auch wenn sie viel älter sind. Ich meine, Donald Trump mit seinen 78 Jahren wirkt viel dynamischer und jünger als mancher 50, 60 oder sogar 40-Jährige da in der EU-Politik. Und das muss doch auch einmal zu denken geben. Aber das Schöne ist, meine Damen und Herren, das kommt jetzt alles ans Licht. Es ist nicht mehr überschaubar. Also, Frieden statt Krieg, freie Rede statt politischer Korrektheit, Marktwirtschaft statt Bürokratismus, Green Deal, dieser fürchterliche Green Deal, dieses Senkblei, das ist jetzt auch gestorben, das ist weg. Darüber redet niemand mehr. Das hätte ja die ganze EU-Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft, die Autowirtschaft zerstört. Nichts gegen Umweltschutz, meine Damen und Herren. Wir müssen diesen natürlichen Lebensgrundlagen Sorge tragen, aber doch nicht in einem Amoklauf gegen die Wirklichkeit, mit einem Amoklauf gegen die Wirtschaft. Das geht nicht. Die Rückkehr zu den soliden, bewährten, konservativen Werten, aufhören mit dieser Gender-Ideologie. Ja, nicht Minderheiten diskriminieren, um das geht's ja gar nicht, aber du musst doch nicht aus diesem Minderheitenschutz eine Religion machen und am Schluss dann die funktionierende, die Errungenschaft der Familie kaputt machen. Zurück zur Gleichheit unter dem Gesetz, Gleichheit unter dem Gesetz, abfahren mit dieser Fördergünstlings- und Privilegienwirtschaft durch die Linken und die Grünen in den letzten Jahren, weg mit dieser Subventionitis, die wir gesehen haben, zurück zur Freiheit, weg mit dem Sozialismus. Das ist eine Rückkehr zu elementaren westlichen Werten, die wir da sehen, und die Zerknirschtheit, die Verbiesterung, auch auf der EU-Seite, die dokumentiert nur, dass man sich da eben im Grunde von den Prinzipien, von den Grundlagen, von den Werten der westlichen Welt verabschiedet hat. Und Sie kennen mich, ich verwende diesen Begriff sehr, sehr selten, weil mit dem auch Schindluderei betrieben wird. Die westlichen Werte, fast wie ein Schwimmabzeichen, trägt man das vor sich her. Nein, so meine ich das nicht. Ich nehme das ernst, aber dazu gehört im Übrigen auch die Rückkehr zu einer christlichen Weltauffassung. Und auch hier nicht im frömmlerischen Sinne, im eingebildeten Sinne. Das Wort Christentum wird auch immer wieder missbraucht. Ich benutze das sehr, sehr vorsichtig. Aber das Christentum ist nun einmal die Grundlage unserer Zivilisation. Und da glauben wir ja auch, das Ganze in den Mülleimer einfach wegschmeißen zu können. Und da kommt aus den USA jetzt wieder eine ganz andere Tendenz. Also Gott sei Dank kehren die Vereinigten Staaten von Amerika zurück. Und die wichtigste Nachricht natürlich des gestrigen Tages ist das Telefongespräch zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Putin hat Trump eingeladen, nach Moskau zu kommen. Man will den Ukraine-Krieg beenden. Darüber werde ich sprechen in dieser Sendung. Komme darauf zurück, auch auf das Treffen zwischen Viktor Orban und Alice Weidel in Budapest, wo ich gestern dabei gewesen bin. Das konnten wir aufnehmen. Wir konnten ein Interview machen, exklusiv zusammen mit den Kollegen von Mandiner. Das einzige Interview, das die beiden gegeben haben. Und das zeigt ihnen auch, wie sich hier in Europa ein neuer politischer Common Sense abbildet, eine positive Entwicklung. Aber reden wir zuerst, kommen wir vom Kleineren ins Größere, reden wir zuerst über die Regierungsbildung in Österreich. Die ÖVP wollte das Innenministerium, um die FPÖ zu schwächen. Das ist der ganz entscheidende Punkt, und darum sind diese Verhandlungen gescheitert. Sie lesen jetzt überall, der Machtwahn, der Machtrausch des Herbert Kickl sei da ausschlaggebend gewesen. Ich war nicht dabei. Ich kann das auch nicht letztgültig beurteilen natürlich, aber mein Gefühl, meine Beurteilung ist aufgrund meiner Faktenkenntnis, und ich kann Ihnen verraten, ich habe da auch mit Direktbeteiligten gesprochen in diesen Verhandlungen, und zwar an entscheidender Stelle, Direktbeteiligten, um jetzt hier konkrete Namen nicht zu erwähnen. Sie können sich ungefähr vorstellen, um wen es sich da handelt. Da ist das entscheidende Thema das Innenministerium gewesen. Und die ÖVP beharrte darauf, das zu haben. Das wollte sie dem Herbert Kickl nicht geben, seiner Partei, wohl aus der Befürchtung, dass man dort eben die Asylprobleme hätte anpacken können. Ich meine, das war das primäre Wahlversprechen der FPÖ, dass sie sagt, wir bringen dieses Asylthema in Ordnung, die ganze innere Sicherheit. Und wenn jetzt eine ÖVP als Wahlverlierer sich darauf kapriziert, unbedingt dieses Ressort zu behaupten, ja, wer hat dann das Ganze zum Entgleisen gebracht? Die FPÖ oder die ÖVP, die über ihre Gewichtsklasse gespielt hat? Meine Sicht ist in dieser Hinsicht zur Variante ÖVP neigen. Die haben sich einfach stur auf das Ganze konzentriert. Natürlich gab es auch Fehler auf der anderen Seite. Und wenn Sie als Wahlgewinner eine solche Kompromisslösung dann nicht zustande bringen, fährt das immer auch etwas negativ auf einen ab. Das ist sicherlich ein Rückschlag jetzt für den Herbert Kickl, keine Frage. Aber die mediale Berichterstattung ist viel zu einseitig. Die ÖVP hat sich in den Verhandlungen nicht wie eine Wahlverliererin, sondern wie eine Wahlsiegerin verhalten. Und das ist ein Verhalten, das die Koalitionsgespräche letztlich scheitern ließ. Das ist mein Eindruck. Aber die Mainstream-Medien sehen das ganz, ganz anders. Viktor Orban empfängt Alice Weidel in Budapest. Wir waren dabei. Ich habe das aufgezeichnet, ein rund 30 bis 40-minütiges Interview. Und das ist interessant. Die AfD war isoliert in der Europäischen Union, vor allem von Seiten der Franzosen, aber auch Italien, Giorgia Meloni, Le Pen, die haben da etwas die kalte Schulter gezeigt. Und Viktor Orban hat sich hier jetzt als Schneisenmann der Brandmauer sozusagen erwiesen. Er hat dem Ersuchen von Alice Weidel stattgegeben, hat gesagt, doch, ich möchte Sie kennenlernen, treffen wir uns einmal. Und bemerkenswerterweise hat Viktor Orban gestern den Satz gesagt, ich habe das Programm der AfD studiert und wenn man das so umsetzen würde, wäre das gut für Ungarn und es wäre gut für die Europäische Union. Also eine sehr pragmatische Sichtweise. Frau Weidel hat Viktor Orban als ihr persönliches Vorbild bezeichnet, ihre große Bewunderung zum Ausdruck gebracht und auch sehr ehrlich und vielleicht für einen deutschen Politiker ganz ungewohnt auch ein kritisches Bild der Bundesrepublik gezeichnet und gesagt, wir müssen uns wieder neu orientieren, wir müssen wieder aufstehen, wir sind zurückgefallen und Ungarn ist uns da auch ein Vorbild. Also nicht diese Belehrungsattitüde, die Sie jetzt immer wieder gesehen haben mit Ihrer Außenpolitikerin der Grünen, die jetzt dann möglicherweise bald in den Ruhestand versetzt wird, eine ganz andere Art des Auftretens. Mich persönlich hat überrascht und auch beeindruckt, dass jetzt die beiden Rechtspolitiker Orban und Weidel ganz klar das Thema EU ins Zentrum zu rücken scheinen. Die EU als undemokratisches Gebilde mit mangelhafter Gewaltenteilung. Frau Weidel hat sich da sehr, sehr deutlich ausgesprochen. Auch Viktor Orban, Sie sagen, diese EU ist ein institutionelles Problem. Man hat jetzt nicht die ganz große rhetorische Eskalation gewagt. Man ist nicht so weit gegangen wie in der Schweiz, wo man sagt, die EU ist einfach eine institutionelle Fehlkonstruktion. Aber das hat sich zwangsläufig ergeben aus diesen Beschreibungen. Und da können Sie sehen, dass hier eben tatsächlich Druck jetzt kommt, auch aus den Mitgliedstaaten. Viktor Orban hat mir gesagt, ich meine, ist doch eine völlige Abstrusität, dass sich die Europäische Kommission aufspielt als Chef in Europa. Dabei sind doch die Mitgliedstaaten, die Träger und die Verantwortlichen, die letzten Souveräne der Europäischen Union. Und hier zeichnet sich nun schon ein ganz anderes Bild ab. Weg vom Zentralismus, weg von diesem Bürokratismus in Brüssel hin zu einer EU der Vaterländer, der stärker föderalistisch, dezentral aufgebauten Europäischen Union. Nach Schweizer Sicht wäre es ja am besten, wenn man diese EU gleich auflöste, um eine Art Freihandelszone zu machen. Da wäre die Schweiz dann auch ganz natürlich dabei. Die AfD hat den Austritt aus der EU in ihrem Programm. Sie hat das immer wieder postuliert, das wird ihr um die Ohren gehauen in Deutschland, aber das muss ich hier auch in einem anderen Licht beschreiben. Für mich ist das eine verantwortungsvolle Position, wenn Sie sagen, wenn es uns nicht gelingt, diese EU zu reformieren, müssen wir selbstverständlich uns die Möglichkeit eines Austritts offen halten und eine dogmatische Ausschließung, Ausbrandmauerung einer solchen Position ist doch politisch überhaupt nicht geboten. Also auch hier, seien Sie schön misstrauisch, was Sie da lesen über die AfD, das ist so nicht vertretbar, meines Erachtens. Dann noch eine Meldung, vielleicht nur ganz kurz, heute am 13. Februar 1945 ist sind die Bombenangriffe auf Dresden haben sie stattgefunden. Das jährt sich also jetzt zum 80. Mal. In den Nächten vom 13. bis zum 15. Februar 1945 zerstörten alliierte Luftangriffe große Teile der Stadt, wobei Zehntausende Menschen ums Leben kamen. Die Bombardierung Dresdens bleibt eines der umstrittensten Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, dass sie eine weitgehend unverteidigte Stadt traf und massive Zerstörungen verursachte. Wir haben darüber ja auch ein Spezial-Daily einmal gemacht, eine Sendung. Ich habe noch eine Zuschrift bekommen, dass zur AfD, das möchte ich auch gleich nachtragen, eine politische Wende wäre nur mit CDU, CSU und AfD möglich, doch es gibt schwerwiegende Gründe gegen die AfD, ihre widersprüchliche Haltung, das ist eine Leserzuschrift, zu Israel, antisemitische Tendenzen, besonders von Björn Höcke, ohne klare Distanzierung und eine pauschal abwertende Sprache gegenüber Migranten. Das Hauptproblem liege jedoch nicht an den Migranten selbst, sondern an der Politik, die bestehende Gesetze nicht konsequent umsetze. Würde die AfD sich hier ändern, hätte sie eine größere Chance auf noch mehr Stimmen und Akzeptanz. Doch sie verspiele diese Möglichkeit. Das ist die Sichtweise eines Zuschauers unserer Sendung. Und das teilen sicherlich viele Kritiker der AfD, die sich da einen anderen Ton, eine klarere Zupositionierung in dem Sinn wünschten. Ich von außen betrachtet als Schweizer, ich schaue natürlich ähnlich wie ein Viktor Orban, ich schaue aufs Programm und muss da sagen, wenn dieses Programm von wem auch immer umgesetzt wird, dann wäre das meines Erachtens ein Segen für Deutschland. Die personellen Dimensionen und was da alles im Alltag gesagt wird, das kann ich nicht abschließend kommentieren und da irgendeinen Persilschein in die eine oder in die andere Richtung abgeben. Ich persönlich habe ein großes Vertrauen, dass in Deutschland auch jene umstrittenen Politiker, die lange in den Landesparlamenten sitzen, gerade ein Björn Höcke, dass die ja nicht aufgefallen wären in ihrer parlamentarischen Tätigkeit durch Vorstöße, die jetzt schwerwiegendste Vorwürfe rechtfertigen. Aber ungeachtet all dessen, Misstrauen gegenüber der Politik, gegenüber den Parteien ist wichtig. Aber wenn Sie mich fragen, vom Programm her beurteilt, und das ist auch die Aussage von Viktor Orban gestern gewesen in Budapest, wenn man das so umsetzen würde, wir haben das Programm genau studiert, dann wäre das für Deutschland gut, das wäre eine liberal-konservative Politik. Und natürlich eine Politik, sollten Sie eine Partei, sollten Sie nicht primär immer nach dem Programm messen, die Leute sind entscheidend, ist natürlich wichtig, auch wie eine Partei geführt wird. Aber da eine Alice Weidel, ein Tino Chrupalla, ich habe die ja schon öfters interviewt, da haben sie ja sich selber ein Urteil bilden können über diese Persönlichkeiten. Aber die Deutschen müssen natürlich am Schluss selber wissen, wem sie da ihre Stimme geben wollen. Nun zum Treffen, zum bevorstehenden Treffen Trump-Putin. Donald Trump und Wladimir Putin haben telefonisch sofortige Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vereinbart. Trump bezeichnete das Gespräch als sehr produktiv und kündigte enge Zusammenarbeit sowie gegenseitige Staatsbesuche an. Er informierte daraufhin den ukrainischen Präsidenten Zelensky über das Gespräch. Der Kreml bestätigte Putins Bereitschaft, US-Repräsentanten in Russland zu empfangen und ein persönliches Treffen mit Trump zu organisieren. Weiter informierte Trump über sein Verhandlungsteam. Er habe seinen Außenminister Marco Rubio, CIA-Direktor John Ratcliffe, den nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz und den Sondergesandten Steve Witkoff gebeten, die Verhandlungen zu leiten. Putin betonte, dass Russland auf der Beseitigung der Ursachen des Konflikts bestehe, darunter das ukrainische Streben nach NATO-Mitgliedschaft. Trump gab außerdem weitere Details über sein Telefon mit Putin preis. Zitat: Wir haben beide über die große Geschichte unserer Nationen nachgedacht und über die Tatsache, dass wir im Zweiten Weltkrieg so erfolgreich zusammen gekämpft haben, wobei wir uns daran erinnerten, dass Russland Dutzende Millionen Menschen verloren hat und wir ebenfalls so viele Menschen. Parallel legte die US-Regierung ihre Vorstellung für ein Kriegsende vor. Sie hält schmerzhafte Zugeständnisse Kiews, etwa den Verzicht auf den NATO-Beitritt, für notwendig und sieht Europa in der Hauptverantwortung für die militärische Sicherung eines Friedens ohne US-Truppen. Gebietsabtretungen wurden ebenfalls hier in den Raum gestellt. Das sind bemerkenswerte Veränderungen und die zeigen hier auch eine Rückkehr zur Realpolitik. Vor 80 Jahren übrigens die Verhandlungen von Yalta in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, Roosevelt, Churchill und Stalin, die hatten jetzt also das Heu wirklich nicht auf der gleichen Bühne ideologisch, trotzdem hat man damals zusammengearbeitet, um pragmatisch eine Lösung dann zu finden und die Landkarte gewissermaßen zu bestimmen nach diesem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg. Und jetzt erleben wir eine Rückkehr zu dieser Gesprächsbereitschaft, zu dieser elementaren Voraussetzung für pragmatische, friedliche Umgangsformen auf diesem Planeten, bei aller Spannung, bei allen Differenzen. Gleichzeitig hat übrigens China und Russland eine Partnerschaft demonstriert. Also das ist natürlich auch wieder hier etwas diplomatisches Positionsbeziehen. Diese Verhandlungen werden hochinteressant sein. Und ich bringe Ihnen hier zum Schluss dieser Sendung, solange die Zeit noch reicht, meine Sichtweise. Wohin, in welche Richtung wird es gehen? Man wird den NATO-Beitritt der Ukraine auf einen bestimmten Zeitraum vielleicht für immer ausschließen. Eben, es wird diese Gebietsabtretungen geben. Trump könnte dem Kreml sagen, wir hören auf, die NATO auszuweiten. Das ist für euch ein großes Ärgernis, eine Bedrohung. Wir verstehen das. Wir akzeptieren eure nationalen Interessen. Wir hätten das auch nicht gern, wenn ihr da bei uns hineinfunken würdet. Wir dehnen das nicht mehr weiter aus, aber ihr dehnt auch Russland nicht mehr weiter aus. Und entsprechende Sicherheitsgarantien müssen kommen. Die Europäer werden angehalten, natürlich ihre Armeen aufzurüsten, weil die Amerikaner nicht mehr die Kastanien für sie aus dem Feuer holen werden. Das ist überfällig. Ich meine, das war auch unanständig, dass man da diese Verteidigung dermaßen vernachlässigt hat in der Europäischen Union. Und das ganze Gezeter, das wir gesehen haben, hat natürlich auch mit dieser selbstverschuldeten Schwäche zu tun. Dann wird Trump vielleicht auch andeuten, dass die Amerikaner zum Beispiel Ansprüche in Grönland geltend machen, ohne dass die Russen etwas sagen sollten. Und bei den Pipelines, und das ist nun für mich die interessanteste mögliche Entwicklung hier und lassen Sie uns dann darüber diskutieren in ein paar Jahren. Ich glaube, dass Donald Trump versuchen wird, die Nord Stream Pipelines zu kaufen. Und das wäre dann ja gewissermaßen eine ganz absurde Pointe dieses Kriegs, dass am Schluss die Amerikaner diese Pipelines reparieren, den Deutschen, den Europäern dann das russische Gas durch die Pipelines verkaufen, die gewissermaßen wie eine Kläranlage wirken zur Entrussifizierung des Russengases und so könnten dann diese Pipelines zu Pipelines des Friedens werden. Denn vergessen wir nicht die Tatsache, als damals Putin diese Pipelines baute, das hat ja die Amerikaner komplett auf die Palme gebracht, übrigens auch Donald Trump. Und darin sah man den Versuch, auch das symbolische Bild, wie da Russland das Europa, auf das die Amerikaner ja auch Anspruch erheben gewissermaßen, die haben ja auch gekämpft hier, dass man dieses Europa quasi umschlingen an sich binden wollte. Und darum haben natürlich die Amerikaner dermaßen vehement diese Pipelines bekämpft. Und so könnte eben dieser Kompromiss, die Amerikaner kaufen die Pipelines, kassieren, die Russen leiten das Gas durch, eine Art Kläranlage gewissermaßen, diese Pipelines, und dann kaufen es die Deutschen wieder das Gas, allerdings natürlich zu höheren Preisen als damals, aber eben eine Kompromisslösung und Pipelines, die dann ein Gemeinschaftswerk sind tatsächlich, die eben die Amerikaner, die Russen und die Europäer miteinander verbinden, also Pipelines des Friedens und der friedlichen Koexistenz. Das wäre für mich eine ganz faszinierende Pointe. Mal sehen, ob es herauskommt auf diese Art und Weise. Schicken Sie mir dazu auch Ihre Meinung, wie Sie das beurteilen. Das war's, meine Damen und Herren, von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Melde mich zurück und verpassen Sie auf keinen Fall unser Interview mit Viktor Orban und Alice Weidel anlässlich des Besuchs gestern in Budapest.